Ja, guten Abend. Wir kommen heute zur Bibelstunde und wir wollen sie wieder beginnen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl ich hier in einem Zimmer sitze und keinen von euch sehe. Wir wollen uns heute stellen unter Lukas Kapitel 4, die Verse 31 bis 37. Wir fahren also fort in unserer Serie über das Lukas-Evangelium. Wir hatten ja letztes Mal gehabt, dass Jesus in der Synagoge von Nazareth war und dann von seinen eigenen Angehörigen, Bekannten, dann auch versucht wurde, einen Berg hinunterzustoßen. Und dann lesen wir jetzt Folgendes, Lukas Kapitel 4, ich lese ab Vers 31 bis Vers 37. Und er, also Jesus, kam hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und er lehrte sie am Sabbat. Und sie waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht. Und in der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämonen hatte. Und er schrie mit lauter Stimme und sprach: Lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus befahl ihm und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Da warf ihn der Dämon mitten unter sie und fuhr aus von ihm und tat ihm keinen Schaden. Und ein Entsetzen kam über alle, und sie redeten untereinander und sprachen: Was ist das für ein Wort, dass er mit Vollmacht und Kraft den unreinen Geistern gebietet und sie ausfahren? Und sein Ruf verbreitete sich in alle Orte der umliegenden Gegend. Meine Brüder und meine Schwestern, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, ich habe über den Parallelabschnitt aus dem Markus-Evangelium, das war Markus 1, die Verse 21 bis 28, vor einiger Zeit eine Predigt gehalten. Wir hatten ja eine Predigtserie über die unsichtbare Welt und in diesem Zusammenhang bin ich auch auf diesen Abschnitt eingegangen. Diese Predigt kann man sehr gerne sich noch einmal anhören. Ich möchte heute in dieser Bibelarbeit nämlich andere Aspekte hervorheben und so dass ich hoffe, dass sich nicht allzu viel überschneidet, aber natürlich muss einiges wiederholt werden. Im Großen und Ganzen aber hoffe ich, dass sich die damalige Predigt und nun auch die Bibelarbeit einander ergänzen. Wie gesagt, ich möchte heute in den Mittelpunkt stellen die Vollmacht Christi und das Zittern der Dämonen. Jesus offenbart in Kapernaum seine Macht über die Finsternismächte. Wir könnten auch umgekehrt formulieren, was Dämonen Angst macht, beziehungsweise was sie zum Zittern bringt. Rekapitulieren, also wiederholen wir noch mal ganz kurz, was wir bisher im Evangelium nach Lukas gehört haben. Es ging vor allem um die Person Jesu Christi. Also Jesus Christus wurde angekündigt von dem Engel Gabriel, der Maria. Jesus wurde dann geboren von der Jungfrau Maria in Bethlehem. Johannes der Täufer tritt auf und verkündigt ihn als das Lamm Gottes. Und der Vater, Gott, der Vater bestätigt ihn vom Himmel. Es wird uns mitgeteilt, dass Jesus in der Linie Davids stand. Dann hören wir, dass Jesus vom Satan versucht wurde, drei Versuchungen. Und wie gesagt, das letzte Mal hatten wir gehört von dem Hass, der Jesus entgegenschlug in seiner eigenen Vaterstadt, in Nazareth. Und in Matthäus Kapitel 13, Vers 58, wo uns ganz kurz dieses Ereignis auch nochmal erzählt wird, da sagt Matthäus am Schluss, Jesus konnte in Nazareth gar keine Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Aber das heißt eben nicht, dass Jesus überhaupt keine Wunder tun kann. Im Gegenteil, das sehen wir hier in unserem Abschnitt. Jesus kam nach Kapernaum. Er kam dort erneut hin. Wenn ihr mal zurückblickt in Lukas Kapitel 4, Vers 14, da wird uns schon gesagt, ich lese mal diesen Vers, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa, und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Kapernaum war mit die größte Stadt, wenn nicht die größte Stadt in Galiläa. Und dass Jesus auch dort gepredigt hat, als er durch Galiläa zog, das erkennen wir aus Vers 23, Lukas 4, Vers 23, wo Jesus ein Wort aufgreift, was die Leute damals über ihn sagten. Es heißt dort, und er sprach zu ihnen, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Also in Kapernaum wurden schon große Taten geschehen. Und jetzt nach Nazareth kommt Jesus wieder nach Kapernaum und er predigt dort in der Synagoge. Ihr Lieben, wir hatten schon gehört von der Versuchung Jesu. Und bei den Versuchungen ging es darum, dass Jesus dem Teufel standhält. Es ging also darum, dass Jesus dem Teufel Widerstand leistet. Dass er standhaft bleibt gegenüber dem Teufel, dass er zu den Versuchungen Nein sagt. Aber die Frage ist nun, kann Jesus den Satan auch besiegen? Kann er auch in das Reich dieses Starken hineindringen? Jesus gebraucht einmal dieses Bild. Er spricht davon, dass der Starke sein Besitztum schützt, bewacht. Und zwar geharnischt, also in voller Rüstung ist der Teufel, ist der Starke. Aber, sagt Jesus, dann kommt ein Stärkerer und der entwaffnet ihn. Das ist eine interessante Perspektive im Blick auf das Evangelium, eine sehr aufschlussreiche Perspektive. Und genau darum geht es hier, als Jesus wieder in Kapernaum war. Er predigt dort das Evangelium und es kommt zu einer Austreibung eines Dämonen. Jesus dringt damit hinein in das Reich der Finsternis. Bitte vergessen wir nicht, wenn Jesus einen Sünder rettet, als Jesus uns gerettet hat, ja, da hat er uns unsere Schuld und unsere Sünde vergeben. Aber er hat uns auch herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis, wie es der Apostel Paulus einmal im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 13 sagt. Er hat uns herausgerissen und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Oder Jesus sagt selbst einmal, als er mit den Juden in einer Diskussion ist, in Johannes 8 lesen wir es, und er sagt, wenn ich retten will, oder wen ich retten will, der muss aus dem Machtbereich Satans herausgerettet werden. Ihr seid die Sklaven Satans und ihr müsst da herausgerettet werden, ihr müsst befreit werden. Und zwar egal, ob du fleischlich von Abraham abstammst oder nicht. Oder nehmen wir Epheser Kapitel 2. Da werden wir Kinder des Ungehorsams genannt, nämlich Kinder des Ungehorsams gegenüber Gott. So waren wir alle ohne Christus, ohne sein Heil. Und wir lebten nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, der jetzt herrscht in den Söhnen des Ungehorsams. Oder nehmen wir 2. Korinther 4, wo gesagt ist, dass der Teufel, der Gott dieser Welt ist und den Verstand der Ungläubigen verblendet hat. 2. Korinther 4, ich meine, es ist Vers 5, Vers 6 und Vers 7. Oder noch ein Wort, 1. Johannes 5, Vers 19. Dort schreibt der Apostel Johannes, dass die ganze Welt im Bösen liegt. Es ist nicht so, dass diese Welt in seiner Substanz, in ihrer Substanz böse ist. Sie ist immer auch Schöpfung, aber sie liegt in der Umklammerung, im Würgegriff des Teufels. Oder nehmen wir noch ein Wort, was Paulus einmal sagt in Apostelgeschichte 26, Vers 18, wo davon die Rede ist, wo Paulus beschreibt, dass er das Evangelium verkündet und er sagt, das heißt, dass ich Menschen herausrufe aus der Finsternis in das Licht, aus der Herrschaft Satans zu Gott. Alle Sünder stehen unter der Herrschaft Satans. Deswegen muss Christus jemand sein, unser Erlöser, der uns daraus rettet, der uns daraus befreit, der uns daraus erlöst. Und ein Schlüsselvers in diesem Zusammenhang, und wer ihn sich noch nicht in der Bibel angestrichen hat, ich empfehle ihn dringend, diesen Vers, dass er sich diesen Vers anstreicht. Das ist 1. Johannes 3, Vers 8, wo der Apostel Johannes sagt, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstört, beseitigt, vernichtet, kaputt macht. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen. Wir würden zunächst sagen, naja, um Sünder zu retten. Ja, das stimmt. Aber eben das bedeutet auch, er muss in das Reich des Starken eindringen. Jeder Mensch, ihr Lieben, jeder Mensch ohne Christus, ohne das Heil in Christus, ob er viel verdient, ob er wenig verdient, ob er Moslem ist oder ob er einfach nur ein säkularisierter Ungläubiger ist oder sonst was ist. Ohne Christus stehst du unter der Herrschaft des Teufels und du befindest dich damit im Reich der Finsternis. Aber das, was wir hier lesen in diesem Abschnitt, den wir uns eben gerade angeschaut haben, das ist, dass ein Mensch besessen ist. Noch einmal. Ohne Christus lebt jeder unter der Herrschaft des Teufels, unter seinem Einfluss. Aber das heißt nicht, dass jeder Mensch besessen ist. Bevor ich auf den Unterschied eingehe, was das heißt zwischen unter der Herrschaft des Teufels sein und dann besessen zu sein oder dämonisiert zu sein, wir kommen darauf noch, will ich zunächst nochmal auf etwas hinweisen, was uns ja vielleicht gar nicht so präsent ist. Nämlich, es gibt eine echte Welt der Dämonen. Es gibt eine wirkliche Welt, ihr Lieben, der bösen Geister. Und diese Welt ist nicht zu verwechseln mit dem, was wir vielfach in Fantasy-Literatur lesen, etwa Harry Potter, das ist Fantasy. Ja, das ist eine Illusion über eine Geisterwelt von Zauberern, Magiern und Hexen. Allerdings, auch hier muss ich sagen, dass die Verfasserin dieses Buches, Joanne K. Rowling, sich, das sagte sie einmal in einem Interview ganz offen, ich habe mich mit dem Teufel eingelassen, ich war eine alleinerziehende Mutter, hatte kein Geld und ich wollte reich werden. Und so ist sie bestimmt unter die Macht, unter die Herrschaft des Teufels gekommen. Es ist keine Welt, mit der wir in irgendeiner Weise spielen können. Und sie wird es noch bitter in der Ewigkeit bereuen, dass sie reich werden wollte auf diese Weise. Wenn wir uns jetzt Jesus anschauen, dann ist vielleicht eines der beeindruckendsten Merkmale des Dienstes Jesu seine Konfrontation mit den Dämonen. Und seien wir ehrlich, der Bereich der Dämonie, manche sagen eben, ach, den gibt's gar nicht, das ist irgendwelcher Spuk, Märchen. Aber andere fasziniert gerade dieser Bereich. Auch das sollten wir nicht, wir sollten uns davon nicht faszinieren lassen. Hier im Lukas-Evangelium ist das erste Wunder, ich will es mal so formulieren, das Jesus tut, nämlich die Austreibung eines Dämonen. Bevor ich darauf eingehe, vielleicht noch ein kurzes Wort über den Vergleich zwischen Besessenheit und Geisteskrankheit. Ihr Lieben, wann immer sich in der Bibel ein Dämon oder ein böser, ein unreiner Geist manifestiert hat in einer Person, war es für jeden von vornherein offensichtlich, was das war. Deswegen sollten wir und dürfen nicht dämonische Besessenheit mit Geisteskrankheit verwechseln. Besessenheit ist etwas anderes als Paranoia, als Schizophrenie oder was auch immer für eine Geisteskrankheit wir jetzt uns vorstellen. Besessenheit durch Dämonen ist ein Phänomen. Ist ein Phänomen, das heute auch noch vorkommt, aber das zur Zeit Jesu in einem sehr erstaunlichen Ausmaß auftrat. In den übrigen biblischen Geschichten dann, in der Apostelgeschichte ist es auch noch stark, aber sonst ist es eigentlich kaum da. Ich vermute, es wird wieder eskalieren, diese Form der Besessenheit, des Dämonisiertseins, bevor Christus wiederkommt. Dann tobt die Macht der Finsternis. Ich sagte eben gerade schon, wir müssen uns nochmal klar darüber sein, was es heißt, dass jeder Mensch unter der Finsternis steht, unter der Herrschaft des Teufels steht und dann eben, dass jemand besessen ist. Ich bitte hier einmal hineinzuschauen in Vers 33. Da lesen wir, in der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämonen hatte. Bitte achtet einmal auf diese Formulierung, einen Dämon haben oder einen unreinen Geist haben. Und das bedeutet, wenn wir uns anschauen, was das meint, dass der Dämon diese Person bewohnt, dass er sie kontrolliert, dass sie diese Person völlig von diesem Dämon in Beschlag genommen worden ist. In einem anderen Zusammenhang heißt es sogar, dass dieser Mensch von Dämonen geplagt oder gequält wird. Ich komme da gleich noch drauf. Bitte achten wir auch darauf, diese Dämonen, sie sind rational, sie sind persönliche Geister, sie reden, sie schreien. Und das ist nun wirklich etwas anderes als Schizophrenie oder Paranoia oder irgendeine abgehobene, bizarre Realitätsferne. Dämonenbesessenheit ist auch keine körperliche Krankheit, aber es kann mit körperlichen Qualen verbunden sein. Und der zweite Ausdruck, der immer wieder vorkommt, 13 Mal in den Evangelien, der heißt nicht, dass jemand einen Dämon hat, sondern dass er dämonisiert ist. Dämonisiert ist. Kommt 13 Mal in den Evangelien vor. Und auch das meint, dass jemand voll und ganz im Würgegriff des Teufels ist. Also noch einmal, die gesamte Welt steht unter der Herrschaft des Teufels, aber das Phänomen des Besessenseins oder des Dämonisiertseins ist wesentlich spezieller. Dämonen, sie können Menschen beeinflussen, übrigens auch Christen. Sie können sie einen hinführen zu Irrlehren, zu geistigen Strömungen, die meistens in der Parallel laufen zu Modeströmungen, die in einer Welt sind, auch geistigen Modeströmungen. Sie beeinflussen, sie bestimmen einen Menschen in seiner Sittenlosigkeit. Wenn ihr an den Gadarener denkt, ein Kennzeichen des Besessenseins ist Nacktheit. Nun, das ist nicht jeder Mensch, aber Schamlosigkeit und Sittenlosigkeit ist auch ein typisches Zeichen des Beherrschtseins vom Teufel, vom Satan. Und wenn wir etwa an Jakobus 3 denken, sie führen auch zu Eifersucht, zu Uneinigkeit, zu Lust, Stolz und auch Gier. Gier, ja. So begann ja die ganze Herrschaft. Aber noch einmal, nicht jeder, der bestimmt ist von Eifersucht, ist gleich besessen. Die Dämonen haben hier ein Weltsystem errichtet und unter dem steht jeder Mensch ohne Christus. Christus kam ja, um das Reich Gottes hineinzubringen in diese Welt. Aber wenn wir von einem Besessenen sprechen, ist das, dass jemand, ich sag mal, voll und ganz im Würgegriff dieses Dämons steckt. Das kann zum Beispiel auch dazu führen, dass er blind ist. Ja? Jesus führt einmal die Blindheit eines Menschen auf das Besessensein zurück in Matthäus 12, Vers 22. Manchmal können diese Menschen dann auch geradezu übernatürliche Kräfte haben. Denkt an die Gadarener, die Ketten, in die sie gebunden wurden, dann plötzlich zerrissen und eben, ich sagte es schon, Nacktheit. Bei Besessenheit haben wir es auch vielfach so zu tun, dass der Dämon die Stimmbänder des betreffenden Menschen sozusagen gebraucht und für sich in Anspruch nimmt. Wir haben im Neuen Testament auch im Zusammenhang mit Besessenheit Begriffe wie hineingehen in einen Menschen und dann auch eben herauskommen oder ausfahren. Auch das kommt vor. Nicht? Zum Beispiel hier in Lukas 4, Vers 35, da heißt es, fahre aus von ihm. Und vielleicht sollten wir uns noch einmal klar machen, was diese Besessenheit heißt. Denn Jesus erklärt es uns einmal in einem Bild, in einer Geschichte, und die wollen wir mal aufschlagen, die steht in Matthäus Kapitel 12. Matthäus Kapitel 12, ich lese mal ab Vers 43. Matthäus Kapitel 12, ab Vers 43. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Und dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren. Also hier wird der Mensch mit einem Haus verglichen, aus dem ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, dann findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Und dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er. Und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesen Menschen schlimmer als zuerst. Und dann sagt Jesus, so wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Das ist ein hochinteressantes Bild, eine Geschichte, die Jesus hier erzählt, um deutlich zu machen, was in der unsichtbaren Welt passiert. Ich will es nochmal mit eigenen Worten sagen. Da ist ein unreiner Geist, der in einem Menschen lebt, und er geht dann hinaus. Ich weiß nicht warum, vielleicht wird er ausgetrieben, vielleicht auch von irgendwelchen exorzistischen Praktiken. Wir lesen ja einmal in der Apostelgeschichte Kapitel 19 von den Söhnen des hohen Priesters Skeva, und die versuchen sich auch an exorzistischen Praktiken. Apostelgeschichte 19 ab Vers 10 so bis Vers 15 könnt ihr das lesen, und dann fallen die Dämonen über diese Leute auch auf diese Söhne dann auch bemächtigen sich dieser Söhne. Vielleicht können wir an solche exorzistischen Praktiken denken, oder was weiß ich, der Geist sagt, ach, ich gehe jetzt mal in einen anderen. Das spielt auch keine große Rolle. Aber er geht raus, auf der Suche vielleicht nach irgendetwas anderem, wenn er einnehmen kann. Und dann wandert er erst in wasserlosen Orten. Vielleicht denkt er, naja, das Gras sei grüner woanders. Aber es gab kein Gras, es gibt kein Wasser, und dann sagt er auch, ich gehe wieder zurück. Und dann geht er wieder hinein, aber er geht nicht allein hinein, denn der Ort ist zwar sauber, gekehrt, geschmückt, aber, und das ist das, worauf Jesus hier Wert legt, wenn ihr einmal auf den Zusammenhang achtet, er ist nicht gefüllt mit dem Heiligen Geist, er ist sozusagen ein Vakuum. Und dieses Vakuum wird gefüllt, und dann wieder mit diesem Dämon, und er nimmt noch andere Dämonen dazu, so dass es noch schlimmer ist am Schluss als am Anfang. Vielleicht hilft uns diese Geschichte einmal zu verstehen, was Besessenheit ist. Ich glaube, dass diese Form von Besessenheit immer noch zu unterscheiden ist von der Herrschaft des Teufels über diese gesamte Welt, aber dass diese Form der Besessenheit zunimmt. Und Jesus sagt ja hier ganz am Schluss, so wird es mit diesem bösen Geschlecht sein. Wenn ein Volk einmal das Wort Gottes gehört hat und es dann zurückweist, mit Christus nichts mehr zu tun haben will, dann wird das Ende schlimmer sein, grausamer als der Anfang. Ihr Lieben, Deutschland war einmal unchristlich. Aber es wird nie mehr unchristlich. Es wird antichristlich. Und das erleben wir in vieler Hinsicht jetzt. Es wendet sich in vieler Hinsicht gegen Christus. Ich will auf noch etwas hinweisen, wenn es vom Austreiben der Dämonen die Rede ist, dann spricht die Heilige Schrift auch öfters von Heilungen, von Genesungen. Dieser Mensch, er wird so geplagt, so gequält, dieser Besessene. Er kann im Grunde nicht frei entscheiden, was er will, dass er dann geheilt wird. Schlag mal dazu bitte auf, vielleicht nur zwei Stellen, nehmen wir nur mal. Lukas Kapitel 7, Vers 21. Da heißt es, zu derselben Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern. Also auch hierfür wird der Begriff Heilung gebraucht. Und wenn ihr noch eine Seite weiterschlagt, in Lukas Kapitel 8, Vers 2, berichtet Lukas davon, dass auch Frauen Jesus nachfolgten. Und dann heißt es in Vers 2, und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau Chusas und so weiter. Ja. Die Besessenen, sie müssen geheilt werden. Aber kehren wir jetzt zurück zu Lukas Kapitel 4. Ich sagte es eben gerade schon, das ist im Grunde das erste Wunder, was Jesus tat oder von dem Lukas berichtet. Nicht das erste Wunder, das tat Jesus in Kana. Das war die Verwandlung des Wassers in Wein, in den Weinkrügen. Jesus war hier auch nicht zum ersten Mal in Kapernaum, aber es ist das erste Wunder, das uns im Lukas-Evangelium berichtet wird. Und was passiert hier? Jesus verkündet das Wort Gottes und dann wird jemand aggressiv, ein Mensch, der Geist spricht aus einem Menschen, er schreit mit lauter Stimme, Vers 33. Er spricht, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener. Und Jesus befiehlt dann, Vers 35, und spricht, verstumme und fahre aus von ihm. Und man hat den Eindruck, das ist dann wie so ein trotziges Kind, nehmen wir mal an, wir sagen irgendeinem Kind, gib mir, ich sag mal, das Spielzeug oder gib irgendjemandem oder lass es einfach fallen. Und dann will er es erst nicht tun, er trotzt. Aber dann nach einer gewissen Zeit muss er es doch tun. So habe ich den Eindruck, ist es auch hier. Jesus befahl, Vers 35, Jesus befahl ihm und sprach, verstumme, fahr aus von ihm. Und zunächst warf ihn der Dämon mitten unter sie, unter die Menschen. Und dann fuhr er aus. Und, was bezeichnend ist, er tat ihm keinen Schaden. Er kam aus ihm heraus, ohne ihm Schaden zuzufügen. Ihr Lieben, es wird nicht gesagt, dass dieser Mann an Christus geglaubt hat, dass er ein Gläubiger wurde. Es wird überhaupt nichts auch davon gesprochen, übrigens nirgendwo, wenn Jesus Dämonen austreibt, dass die Menschen erst, ich sag mal, zur Sündenerkenntnis kommen mussten. Das fällt auf. Nicht denken wir auch etwa an den Knaben in Matthäus 17 lesen wir, von dem der Vater Der Vater bringt ihn zu den Jüngern von Jesus und sagt, hier, macht ihn doch gesund, heilt ihn. Er wird öfters ins Wasser geworfen und dann ins Feuer und es ist furchtbar, sein ganzes Leben, schrecklich, grausam. Und sie können es da nicht und dann macht Jesus das, der herzukam mit den drei Jüngern, er kam gerade von dem Berg der Verklärung. Die Jünger fragen dann, woran liegt es, dass wir das nicht konnten? Und Jesus sagt, diese Art von Dämonen, die fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Aber auch hier wird nicht die Frage gestellt, und das ist jetzt wichtig, der Sündenvergebung, dass jemand mit seinen Sünden bricht. Interessanterweise, ich bin mir da noch nicht so ganz klar, was das heißt, aber es fällt auf. Ich will auch nochmal darauf hinweisen, das Thema dieses Abschnittes hier, Lukas 4, 31 bis 37, ist die Macht Christi. Ja, die Macht, das kommt zweimal ja vor, einmal in Vers 32, sie waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht, Vers 32. Und dann noch einmal in Vers 36 kommt dieser Begriff der Vollmacht oder der Macht noch einmal vor. Und ein Entsetzen kam über alle und sie redeten untereinander und sprachen, was ist das für ein Wort, dass er mit Vollmacht und Kraft den unreinen Geistern gebietet und sie ausfahren. Das ist das Thema. Jesus Christus hat Macht, er ist der Stärkere, der in das Reich des Starken einbricht. Und dann müssen die Dämonen weichen. Bitte achtet auch dann, was die Konsequenz davon ist. Einmal natürlich Vers 36, wir haben es eben gerade gelesen, die Menschen, die das gesehen haben, die fragten sich, was ist das für ein Wort, was hier geschehen ist? Hier gebietet einer mit Macht, mit Kraft. Und dann Vers 37, sein Ruf verbreitete sich in alle Orte der umliegenden Umgebung. Das Staunen kam über sie alle, das Staunen gepaart mit Respekt, vielleicht auch mit einer gewissen Scheu. Das zeigt die Macht Jesu. Darum geht es hier. In Matthäus 9, Vers 33 wird uns einmal gesagt, dass Jesus solche Macht über die Dämonen hatte, dass die Juden sagten, so etwas ist noch nie in Israel gesehen worden. Noch nie. Ich kann mir vorstellen, dass noch eine Frage auftaucht, die kommt immer wieder vor, und zwar die Frage, ja, wie ist das bei Christen? Können Christen auch von Dämonen besessen sein? Das ist tatsächlich ein weit verbreiteter Glaube. In der charismatischen Bewegung ist dies sehr weit verbreitet. Dann werden auch solche sogenannte Befreiungsdienste getan. Ich denke hier nur an diesen amerikanischen Befreiungsprediger Anderson, Neil Anderson, der herumreist und das zu seiner Spezialität gemacht hat. Ich glaube nicht, dass Christen besessen sein können, so dass sie völlig unter die Herrschaft des Teufels kommen. Das ist ja das Kennzeichen gerade eines Christen, dass er aus dem Machtbereich der Finsternis herausgenommen ist und nun im Machtbereich Christi herrscht, im Machtbereich Christi lebt. Ja. Aber auch wenn ich sage, dass ein Christ nicht besessen kann, der Teufel kann auch über ihn eine große Macht haben. Denken wir an Ananias und Sapphira. Ich bin davon überzeugt, dass die beiden Christen waren. Aber Petrus sagt, warum hat der Satan euer Herz erfüllt? Sie waren so, ich sag mal, ergriffen von einem Gedanken, das zündete so sehr in ihnen. Wir geben Geld an die Gemeinde, aber nicht alles, was ihr zukommt. Und Petrus sagt, ihr Herz ist voller Lüge. Satan hat euer Herz erfüllt. Das ist nur eine Stelle. Besessen, nein, kann ein Christ nicht sein. In dem Sinne, dass der Teufel in ihm wohnt. Im Gegenteil, das ist ja das Kennzeichen eines Christen, dass der Heilige Geist in ihm wohnt. Dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, sonst bist du kein Christ. Aber der Teufel kann durchaus noch große Macht auch über Christen ausüben. Kolosser 1, Vers 13, ich habe schon darauf hingewiesen, Gott hat uns aus dem Machtbereich der Finsternis erlöst und er hat uns hineinversetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Das ist das Kennzeichen eines Christen. Oder nehmt doch bitte 1. Johannes 4, Vers 4, wo der Apostel Johannes sagt, größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Ja, Satan hat Macht, aber da ist einer, der noch mehr Macht hat. Christus. Hier in diesem Abschnitt, wie gesagt, ich bin in der Predigt auf die Einzelheiten eingegangen und deswegen will ich das jetzt mal ein bisschen darüber hinweggehen. In diesem Abschnitt geht es darum, dass Jesus hier einer totalen dämonischen Situation begegnet und über diesen Dämon triumphiert. Ich möchte diesen Triumph von Christus uns noch einmal von einer anderen Seite her beleuchten, und zwar unter der Fragestellung, wovor haben die Dämonen eigentlich Angst? Wovor zittern sie eigentlich? Es heißt ja in Jakobus Kapitel 2, Vers 19, dass die Dämonen glauben, dass es einen Gott gibt. Okay. Aber dann steht da auch, und sie zittern. Sie zittern. Ihr Lieben, ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte früher Angst. Angst vor Dämonen. Und ich war eine Zeit lang in meiner Teenagerzeit durchaus auch von dem Gedanken, naja, sagen wir mal, bestimmt könntest du nicht besessen sein. Ich war schon Christ. Ich las auch viel in der Bibel, sonst wäre ich gar nicht auf diese Gedanken gekommen. Ich las auch einige Bücher. Manche Bücher würde ich euch heute nicht empfehlen zu lesen. Aber auf jeden Fall, ich kam in diese Fragestellung hinein und das führte bei mir zu Angst. Hier in diesem Abschnitt, ihr Lieben, erkennen wir, dass die Dämonen Angst haben und dass sie zittern. Und wir erkennen umgekehrt, dass wir keine Angst zu haben brauchen. Wir sind nicht leichtfertig im Blick auf die Welt der Finsternis. Aber wir dürfen wissen, dass der, der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. 1. Johannes 4, Vers 4. Warum haben die Dämonen Angst? Ich möchte diese Frage auf diese Frage heute eingehen. Ich will mal sagen, es sind, wenn ich das richtig verstehe, drei Dinge, vor denen Sie zittern. Das erste ist die Verkündigung des Wortes Gottes, nicht? Schauen wir nochmal hinein, Lukas Kapitel 4, Vers 32. Sie, damit sind natürlich die Menschen gemeint, waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht. Das waren zunächst die Menschen, die hier betroffen waren, erstaunt waren, erschüttert waren, verunsichert waren. All das steckt in diesem Wort drin. Und dann heißt es gleich im nächsten Vers, und in der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämonen hatte. Und das Zweite, wovor die Dämonen zittern, das Erste ist das Wort Gottes. Dann werden sie immer enttarnt. Das ist das Schlimmste, was ihnen im Blick auf Menschen begegnen kann. Wenn wir sie durchschauen, wenn wir uns nicht mehr von ihren Lügen in irgendeiner Weise faszinieren lassen oder dadurch bestimmen lassen. Das Zweite ist, sie zittern, weil sie wissen, was ihnen blüht. Sie zittern, weil sie wissen, was auf sie zukommt. Vers 34. Und er sprach, also dieser Dämon, aus diesem besessenen Menschen heraus: Lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Sie wissen, was ihnen blüht. Und sie zittern. Wir wissen aus der Offenbarung, dass der Teufel und seine Engel in den Feuersee hineingeworfen werden und sie zittern davor, sie haben Angst davor. Sie wissen, wozu der Sohn Gottes kam. Ich gehe da gleich noch drauf ein, aber das Dritte ist, was sie erschreckt, was sie erschüttert. Das ist die Reinheit des Sohnes Gottes. Ich lese nochmal Vers 34. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Jesus ist der Heilige. Und das ist etwas, womit sie uneingeschränkt nichts zu tun haben wollen. Und so zittern sie. Ich will mal auf diese drei Aspekte etwas ausführlicher eingehen. Denn darin wird die Macht, der Triumph von Christus deutlich über die Finsternismacht. Daran wird deutlich, wie Christus eingebrochen ist in das Reich der Finsternis durch sein Kommen. Und das Erste ist, Jesus hat das Wort Gottes verkündet. Ihr Lieben, das war vorrangig der Dienst von Jesus. Er hat gepredigt. Er war ein Prediger, er sprach das Wort Gottes. Nicht? Schauen wir uns nochmal an, Vers 15. Lukas 4, Vers 15. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Er lehrte. Und dann lesen wir nochmal Lukas 4, Vers 43, also am Ende des Kapitels. Er aber sprach zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Jesus Christus war vor allem Wortverkündiger. So hat er das Reich Gottes hineingebracht in diese Welt. Wir hatten es vielleicht schon öfters aufgeschlagen, aber ich möchte es doch nochmal aufschlagen lassen. Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2. Da wird uns auch dieses Schwergewicht sehr deutlich gesagt, Hebräer Kapitel 2. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes: Leute, ihr müsst auf das Wort Gottes hören. Ihr seid träge geworden im Hören auf das Wort Gottes. Und das ist ganz, ganz schlecht für euch. Ganz, ganz schlecht. Und dann sagt er Folgendes, ich lese mal ab Vers 2, Hebräer Kapitel 2, Vers 2. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort, und damit ist das Alte Testament gemeint, das ja durch Engel verkündet wurde, vermittelt wurde auf dem Berg Sinai, wenn dieses Wort schon zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Bitte achtet darauf, dass der Schreiber des Hebräerbriefes hier die Verkündigung des Evangeliums als Errettung bezeichnet. Das ist sie. Eine so große Errettung missachten. Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündet. Darum geht es, um Errettung. Und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, also den Aposteln, bestätigt worden. Und jetzt Vers 4. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Noch einmal, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab. Also das Zentrale ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Die Zeichen, die Wunder, die Kraftwirkungen, die Austeilungen des Heiligen Geistes, die waren nur, ich sag mal, Zugabe, Unterstützung. Sie waren flankierend, können wir sagen. Die Wunder, sie waren Begleiterscheinungen. Das Predigen war das Entscheidende. So brachte er hinein in diese Welt, die die Bibel auch als Finsternis bezeichnet. Ich erinnere an eine Predigt von Jochen, worauf er hingewiesen hat, dass diese Wirklichkeit, die uns umgibt, in der Bibel geistliche Finsternis genannt wird. Und da kam er hinein mit dem Licht seines Evangeliums. In dieses Gefängnis, in diesen Kerker, diesen tiefdunklen Kerker brach er hinein und brachte das Licht und die Errettung seines Evangeliums. Und seine Botschaft, sie kam mit einer solchen Kraft, mit einer solchen Autorität, mit einer solchen Macht, dass Menschen erstaunten, und dass Menschen zu Christus fanden. Ihr Lieben, sie kam mit der Kraft der Wahrheit. Deswegen ist das Schlimmste, vor dem die Dämonen Angst haben, die Verkündigung des Evangeliums. Das wollen sie nicht. Das ganz Klare, das Einfache, verkündigen, Jesus Christus ist der Heiland, der Erretter. Das versetzt die Dämonen in Panik. In Lukas Kapitel 11, Vers 20 argumentiert Jesus einmal mit den Menschen und sagt, naja, wenn ich die Dämonen austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Er treibt die Dämonen aus durch sein Wort. Dieser Besessene, er tut sich kund, eigentlich der Dämon in ihm, nachdem Jesus Christus das Evangelium verkündet hat. Da kann er nicht mehr anders. Da fängt dieser Dämon an zu rebellieren und zu schreien. Die Verkündigung des Evangeliums, das ist immer, ihr Lieben, jeden Sonntag auch, dass das Licht des Evangeliums hineindringt in Finsternis. In die Finsternis, von der wir alle noch immer und immer wieder umgeben sind. Ja, wir sind schon, wenn wir zu Christus gehören, Erleuchtete. Wir haben schon erkannt, wo unser Heil ist, wo unsere Errettung ist. Aber wenn wir unter diesem Aspekt einmal auch die Verkündigung jeden Sonntag und auch meinetwegen jeden Freitag in der Bibelstunde betrachten, dann werden wir sie verstehen als einen Geisteskampf. Und vielleicht werden wir von daher auch mehr begreifen, wie wichtig es ist, dass wir uns vor dem Gottesdienst auch sammeln und Gott darum bitten, dass er wirkt durch seinen Geist. Satan, die Dämonen, sie hassen die Verkündigung des Evangeliums. In einem Dämon ist nichts, absolut nichts, was gut ist. Er ist grenzenlos böse. Er hat einen unsagbaren Hass auf Gott und auf Jesus Christus. Und auf das, was verkündet wird. Jesus verkündete hier das Evangelium und da wurde er enttarnt. Ich habe mal in einer Ältestensitzung gesagt, die Wortverkündigung ist die Rush-Hour des Heiligen Geistes. Das ist nicht druckreif, aber was ich damit sagen will ist, ihr Lieben, wenn wir das mal begreifen, dass der Heilige Geist wirkt, nicht durch irgendwelche Spiritualität, sondern er wirkt durch sein Wort. Und wenn wir das erkennen, dann werden wir mehr danach hungern, dieses Wort aufzusaugen. Ich sag mal, wie ein trockener Schwamm sich mit Wasser füllt, um nur ja gefüllt zu werden von Heiligem Geist. Damit es uns nicht so geht wie diesen Menschen, wo der Dämon vielleicht dann draußen ist, gekehrt, geschmückt ist, aber wir nicht gefüllt sind mit dem Wort Gottes. Und ohne das Wort Gottes, ihr Lieben, finden wir nicht unseren Heiland. Ohne sein Wort können wir ihn nicht erkennen. Ich sage es mal ganz konkret, wir können ihn nicht erkennen in unserer religiösen Gefühlswelt. Wir können ihn auch nicht in unseren religiösen oder weniger religiösen Stimmungen finden, sondern wir finden ihn hier in seinem Wort. Und zwar sehr zentral natürlich in den vier Evangelien, die uns über das irdische Wirken und Handeln von Jesus berichten, also in Matthäus, Markus, Lukas und im Johannesevangelium. Dann stellt sich für uns heute Abend die Frage, sind wir so mit der Erkenntnis Christi erfüllt? Der Apostel Paulus schreibt einmal im Philipperbrief Kapitel 3, ich achte alles für Dreck. Da konnte auf einiges stolz sein. Gehörte zum Stamm Benjamin, war am achten Tag beschnitten, gehörte zu den Pharisäern einer sehr strengen Sekte. Aber er sagt, ich achte alles für Dreck, um einzig und allein mit Christus und mit seiner Erkenntnis erfüllt zu werden. Herr, wer bist du? Herr, ich will dich mehr kennenlernen. Und es geht nicht anders, als dass wir sein Wort lesen. Und in dem Maße, wie wir Christus erkennen, werden wir auch unterscheiden können zwischen Licht und Finsternis, auch in unserem Leben. Ich liebe das Wort von Martin Luther, der einmal sagte, es gibt, ich zitiere, es gibt nur eine einzige Sache, die man tun kann, wenn man ein Mann Gottes ist. Nur eine Sache. Und das ist, das Wort Gottes zu predigen. Darin entscheidet es sich. Wenn du vollgesaugt bist wie ein trockener Schwamm mit Wasser, wenn du so vollgesogen bist mit dem Wort Gottes, dann bist du es auch mit seinem Heiligen Geist. Und dann hast du ein Verlangen, es anderen weiterzugeben. Und du durchschaust, du lernst zu erkennen, was ist gut, was ist böse. Was hindert mich, Christus nachzufolgen, dann will ich es lassen. Und was fördert es, danach strebe ich. Die Dämonen, sie zittern vor dem Wort Gottes. Jesus Christus kam, er kam, um das Wort Gottes zu verkünden, und so brachte er das Reich Gottes. Und das Zweite ist, es ist die Absicht des Sohnes Gottes. Bist du gekommen, um uns zu vernichten, um uns zu zerstören? So lesen wir in Vers 34. Bist du gekommen, um uns kaputt zu machen? Ja. Ja, ihr Lieben. Jesus Christus ist gekommen, dass er die Werke des Teufels vernichtet. Wir haben es gelesen in 1. Johannes 3, Vers 8. Und das wissen die Dämonen. Das wissen sie genau. Sie wissen, was ihnen blüht. Sie wissen, dass Jesus Christus am Ende triumphieren wird. Sie wissen, dass Gott sie richten wird. Bist du gekommen jetzt schon, um uns zu vernichten? Ist dies schon die Zeit? Übrigens fällt auf, dass der Dämon hier im Plural spricht, in der Mehrzahl. Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Was haben wir mit dir zu tun? Er spricht hier für alle. Ist dies jetzt das Ende? Ihr Lieben, diese Dämonen, sie zittern, sie haben Angst davor. Sie haben Angst vor dem, was auf sie zukommt. Das Dritte, ein dritter Aspekt. Die Dämonen werden in Angst und Schrecken versetzt durch die Reinheit, durch die Heiligkeit des Sohnes Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr darüber gestolpert seid, wenn ihr diesen Abschnitt lest, hier Lukas 4, Vers 33, da heißt es, und in der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämonen hatte. warum sagt Lukas das so? Ja, es gibt ja keine reinen Dämonen. Aber er will darauf hinweisen, genau auf diesen Punkt. Dämonen sind unrein, sie sind durch und durch finster. Wenn sie den Mund auftun, könnt ihr davon ausgehen, dass sie lügen, dass sie nichts weiter als Lügen von sich geben. Es gibt keine reinen Dämonen. Aber Lukas will das hier nochmal unterstreichen. Was meint unrein? Es meint durchaus auch moralisch durch und durch verkommen. Im Propheten Hosea wird einmal von dem Geist der Hurerei gesprochen, von dem die Menschen erfüllt sind. Habgier, es ist Götzendienst. Wenn du von morgens bis abends nur daran denkst, wie kriege ich mehr Geld, bist du erfüllt mit Finsternis. Und dann achte bitte darauf, wie der Dämon Jesus anspricht, Vers 34. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Ich glaube nicht, dass er das hier ganz bewusst gesagt hat oder willentlich gesagt hat. Es platzte mehr aus ihm heraus. Das war der große, der unsagbare Unterschied zwischen diesem Dämon und Jesus Christus. Der eine durch und durch unrein und finster und der andere durch und durch rein und heilig. Du bist der Heilige Gottes. Das lesen wir übrigens auch bei den Gadarenern wieder. Du bist der Heilige. Lukas 8, Vers 28 und auch in Apostelgeschichte 16. Als Paulus und Silas in Philippi sind, da folgt ihnen ja auch eine Frau, die von einem Wahrsagegeist erfüllt ist. Und auch sie sagt, ihr seid Diener Gottes des Höchsten, des Heiligen. Diese Kluft, diesen Gegensatz zwischen Unreinheit und Heiligkeit, der versetzt diese Dämonen in Schrecken und in Angst. Drei Dinge, wovor sich die Finsterniswelt fürchtet. Erstens vor der Verkündigung des Wortes Gottes. Dadurch wirkt der Heilige Geist bis zum heutigen Tag. So brachte Christus das Reich Gottes zu den Menschen. Das zweite ist die Absicht des Sohnes Gottes, wozu er gekommen ist. Es wird noch ein paar Jahre dauern, aber irgendwann werden die Dämonen einem ganz, ganz schrecklichen Ort entgegengehen. Das heißt, sie gehen jetzt schon entgegen, aber dann werden sie dort hineinkommen, einem ganz, ganz schrecklichen Ort. Und das, da haben sie Angst vor. Da zittern sie. Das dritte ist, Jesus Christus ist der Heilige. Und es hat Licht mit Finsternis, keine Gemeinschaft, geht nicht, geht nicht. Luther hat ein Lied gedichtet, ist das Lied »Ein feste Burg ist unser Gott«. Und da heißt es in einer Strophe, »Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns ganz verschlingen oder gar verschlingen«, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns wohl gelingen. Warum? Weil Christus hineingedrungen ist in den Machtbereich der Finsternis. Und das ist die Botschaft hier, dieser Verse von Lukas Kapitel 4, 31 bis 37. Amen.